Ich möchte mit uns heute einen zweiten Teil machen, wo sich wahrscheinlich kaum noch einer daran erinnern kann, dass es einen Teil 1 gab. Das ist jetzt doch schon einige Monate her. Und zwar hatte ich da einen Text gelesen aus Epheser 4, wo es um die Einheit des Geistes ging, um Gemeindeleben. Wie funktioniert das, indem wir uns auch einander ertragen, indem wir uns selber einbringen, indem wir nach Gottes souveränem Willen diese Gaben, die er uns gegeben hat, einbringen in der Gemeinde. Nur so kann das funktionieren. Und die Gemeinde besteht aus ganz unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Gaben. Und darum ging es, dass dieser Leib nur funktioniert, wenn jeder das macht, was die Aufgabe von ihm in diesem Leib ist. Das ist das, wie Gott sich die Gemeinde vorstellt. Und ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gaben und wir hatten darüber nachgedacht, dass es wichtig ist, die Gaben zu akzeptieren, die Gott einem gegeben hat. Es ist seine Souveränität, welche Gaben er austeilt. Es ging also um den Epheserbrief ab Kapitel 4. Und das ist der praktische Teil davon, die Kapitel 1 bis 3. Da geht es darum, dass Gott beruft, dass Gott in die Nachfolge bringt. Und da ging es erstmal um das theoretische Grundgerüst und nachher um die praktischen Auswirkungen davon. Und heute möchte ich mit uns weiterlesen in Kapitel 4 ab Vers 17. Und das Thema soll sein: als neuer Mensch leben. Es ist Teil 2 von dem Thema Gemeindeleben oder praktische Themen zum Gemeindeleben aus dem Epheserbrief. Und heute ist das Thema: als neuer Mensch leben. Ich möchte lesen Kapitel 4 ab Vers 17 bis zum Ende. Ganz wichtig noch, bevor wir lesen, der Text richtet sich an Gläubige. Das ist im ganzen Epheserbrief ganz klar. Der Text richtet sich an Gläubige, so auch der heute. Und heute ist ein ganz bestimmter Fokus, nämlich als alter und als neuer Mensch. Was ist das? Was ist der alte Mensch? Was ist der neue Mensch? Und was ist mit jemandem, der jetzt berufen wurde von Gott? Also die Überschrift ist immer noch Kapitel 4, Vers 1, damit, womit dieser Teil anfing: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also wie sollen diejenigen jetzt leben, die in die Nachfolge berufen sind? Ich lese jetzt ab Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Soweit der Text. Ich möchte das in zwei Unterpunkte heute unterteilen. Im ersten Unterpunkt wollen wir uns anschauen, was der erste Teil des Textes sagt. Was ist der alte Mensch? Was ist der neue Mensch? Und im zweiten Teil wollen wir uns die Verhaltensweisen des alten und des neuen Menschen anschauen und die gegenüberstellen. Und das macht der Text auch. Was kennzeichnet jetzt diesen alten Menschen und was macht stattdessen der neue Mensch? Schauen wir uns also erst als erstes an, was ist der alte und was ist der neue Mensch? Und da fällt auf, dass als erstes gesagt wird, dass man, wenn man berufen ist, wenn man in der Nachfolge ist, nicht mehr so leben kann. Das geht nicht, man kann nicht mehr so leben wie vorher. Es geht nicht, dass man ein neuer Mensch ist, aber lebt wie ein alter. Das passt überhaupt nicht zusammen, das beißt sich, das funktioniert nicht. Das ist nicht authentisch, das ist nicht echt. Ich bezeuge, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Und der Text sagt das sehr drastisch, der malt ein sehr düsteres Bild davon, wie der alte Mensch, wie die Heiden, wie es hier steht, also die, die nicht an Jesus Christus glauben, wie die leben. Und schon in dem 17. Vers lesen wir, was der Hauptunterschied ist. Es ist diese Nichtigkeit dieses ganzen Lebens als alter Mensch. Das ist das, was ich auch schon mal, ich habe das schon mal aus den Predigern hergeleitet, wo immer wieder auch gesagt wurde, was alles nichtig ist. Wenn man ein alter Mensch ist, wenn man nicht glaubt, dann ist da irgendwie alles nichtig, was man den ganzen Tag tut. Dann ist es wirklich so, dass es kein übergeordnetes, höheres Ziel gibt. Es gibt nichts, worauf das hinarbeitet, was man tut den ganzen Tag. Dann geht es wirklich darum, jeden Tag nur mitzunehmen und zu genießen, was geht. Das ist dann das, was übrig bleibt. Weil, was ist, wenn man stirbt eines Tages? Worauf arbeitet man hin? Was ist da? Da ist nichts. Da ist eine Nichtigkeit. Und der Salomo hat es im Buch Prediger ja erkannt gehabt. Der hat alles probiert, ja. Frauen, Reichtum, Erfolg, er hat alles versucht und sitzt am Ende seines Lebens da, lässt es Revue passieren und merkt, da ist nichts, da bleibt nichts übrig davon, ich kann nichts davon mitnehmen. So wie es bei uns im Friedhof stand, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da kommt nichts mehr mit, da bleibt nichts da, da kann man hier der tollste Hecht gewesen sein. Wenn man stirbt, ist es weg. Und das ist diese Nichtigkeit des alten Menschen. Was bleibt einem übrig, außer zu schauen, dass man jeden Tag alles mitnimmt? Ja? Der Text sagt auch, dass der Verstand verfinstert ist, dass sie entfremdet sind dem Leben Gottes. Dass man sich immer weiter davon entfernt, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat, was der Mensch tun soll, wie der Mensch leben soll. Dass es mal heißt, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Davon kann man sich immer mehr entfremden. Und das ist das, was Heiden ausmacht nach diesem Text. Das Bild ist extrem drastisch und ich glaube, es gibt Menschen, auf die trifft es sicherlich alles zu. Es gibt auch welche, auf die treffen einzelne Punkte zu. Es bleibt aber diese große Nichtigkeit. Die Menschen sind entfremdet von dem Leben Gottes. Sie haben ganz andere Ziele, ganz andere Intentionen von dem, was sie tun. Ja, es geht nicht um Gott. Sie sind auch unwissend. Ja, das gehört dazu, denn wenn man weiß, dass es Gott gibt, wenn man weiß, dass Gott einen geschaffen hat, wenn man weiß, dass Gott möchte, dass das ganze Leben auf ihn ausgerichtet ist, dann kann man das nicht einfach ignorieren. Sie haben auch verhärtete Herzen. Ja, das ist so, denn auch die Bibel sagt, dass Gott zu jedem Menschen spricht, selbst und sei es durch die Schöpfung. Gott spricht zu den Menschen, Gott zeigt sich in der Umwelt. Gott zeigt sich auch durch andere Menschen, aber viele haben ganz verhärtete Herzen und wollen das nicht hören. Der Text sagt auch, dass sie irgendwann das Empfinden verloren haben. Man kann sich immer weiter reinsteigern in dem, was man tut. Und war am Anfang vielleicht noch irgendwo ein kleines Unrechtsbewusstsein da und merkt man noch, dass das Gewissen anschlägt, dann kann man dieses Empfinden mehr und mehr verlieren. Man kann sich immer mehr dran gewöhnen an schlechte Dinge, die man tut. Und das ist so, ja. Manche Leute haben kein Unrechtsbewusstsein mehr in bestimmten Dingen. Und dieser Text heute sagt uns ganz klar, das darf bei einem neuen Menschen nicht sein. Es darf nicht sein, dass wir Dinge lernen zu akzeptieren, die nicht gut sind. Dass wir das Unrechtsbewusstsein verlieren. Das Empfinden dafür, dass das etwas Schlechtes ist. Paulus sagt auch, dass sie der Zügellosigkeit ergeben sind. Ja, ich glaube, das kann man schon sehen, dass der Mensch dazu neigt, wenn man kein wirkliches Ziel hat im Himmel, dass man dann die Dinge immer mehr steigert, weil das, was man schon erlebt hat, das muss ja noch getoppt werden, da muss man noch einen draufsetzen. Ja? Das muss immer mehr, mehr, mehr sein, weil man hofft, dann irgendwo diesen Hunger im Herzen gestillt zu kriegen. Und dann werden die Feiern immer extremer und man versucht immer extremer zufrieden zu werden, aber es wird nichts. Ja. Sie verüben auch alle Arten von Unreinheiten. Ja. Alle die Dinge, die wir heute sehen, es gibt ganz wenige Erfindungen der Neuzeit. Alle Sünden, alle Ausschweifungen, alles, was wir heute sehen, das gab es auch damals schon. Ja. Und die Menschen, die nicht glauben, die entwickeln da eine unersättliche Gier danach, steht im Text. Ja, das hat kein Ende. Man will immer mehr und immer Neues und immer weitergehen. Ja. Wie gesagt, das Bild ist äußerst dunkel, das hier gezeichnet wird. Ja. Der Paulus sagt es sehr drastisch, was Kennzeichen des alten Menschen sind. Es geht ihm aber darum, diesen Gegensatz aufzuzeigen. Ja. Dass er uns sagt, wer errettet ist, wer ein neuer Mensch ist, und es ist jeder, der an ihn glaubt, der den Heiligen Geist bekommen hat. Wer ein neuer Mensch ist, der muss sich davon unterscheiden. Diese Eigenschaften, die dürfen nicht mehr da sein. Ja? Und hier steht auch nicht, ein Teil von dir ist dann neu, aber da darf auch noch ein bisschen altes ist okay. Ich meine, das kriegt man eh nicht weg oder sowas. Nein, hier steht, du bist entweder ein neuer oder du bist ein alter Mensch. Es gibt da keine graue Zone. Ja? Also müssen wir überlegen, wo sind wir? Sind wir ein alter Mensch oder hat Gott in uns diesen neuen Menschen geschaffen? Hat Gott uns zu diesem neuen Menschen gemacht? Wenn du ein neuer Mensch bist, dann muss man das in deinem Leben sehen. Und dann muss man das auch in meinem Leben sehen. Denn, und so lesen wir es dann, Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. So ist Jesus nicht. So wie dieser alte Mensch. Ja? So haben wir ihn nicht kennengelernt. Und wir sollen ja seine Nachfolger sein. Wir sollen uns in sein Bild verwandeln lassen. Und da steht auch, wie das passiert ist. Ja. Wir haben ihn kennengelernt, wir haben von ihm gehört und wir sind auch gelehrt worden. Das ist diese Reihenfolge. Ja. Wir hören von ihm, wir werden von ihm gelehrt. Und dann sind wir durch ihn zu diesem neuen Menschen geworden. Die ersten Kapitel im Epheserbrief erklären das, wie das funktioniert, wie das abläuft. Die erklären, dass man dann diesen Heiligen Geist bekommt, der wie so ein Unterpfand ist, so ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Ja. Dass man dann erneuert ist, da ist etwas Neues da, da ist ein neuer Geist in uns drin. Und der alte Mensch ist abgelegt, der ist weg. Ja. So sagt es die Bibel. Und dann sind wir quasi, so steht es hier, Gott entsprechend geschaffen. Ja. Wir werden erneuert im Geist der Gesinnung, Vers 23, und haben den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wenn dieser Mensch so geschaffen ist, dann kann das nicht mehr so funktionieren, dass man immer nur zügellos mehr will, dass man das Empfinden verliert, dass man sein Herz verhärtet. Das passt nicht dazu. Das ist also das, womit Paulus anfängt. Er stellt den alten und den neuen Menschen ganz klar gegenüber und sagt, wo bist du da? Und dann geht es darum, ab Vers 25, und das soll jetzt der zweite Teil sein, da werden Verhaltensweisen gegenübergestellt. Wie verhält sich der alte Mensch und wie verhält sich der neue Mensch? Und das sind jetzt ganz praktische Themen, wo jeder von uns, glaube ich, sieht, auch in seinem Alltag sagen kann, wo handle ich so, wo handle ich wie? Ich möchte die Themen jetzt gegenüberstellen, den alten und den neuen Mensch. Vers für Vers. Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zum einen bezieht sich das wieder auf diesen Körper, von dem das letzte Mal auch schon die Rede war, was wir in der Bibel ja auch als Bild öfter finden. Die Gläubigen sind Glieder eines, also Körperteile eines Körpers und sind ja ein Körper zusammen, dessen Kopf, dessen Haupt Jesus ist. Und jetzt wäre das ja seltsam, oder es ist natürlich extrem seltsam, wenn sich diese Körperteile untereinander anlügen und nicht die Wahrheit sagen. Ein Körper mit einem Kopf, der gegeneinander arbeitet, das war letztes Mal schon so, das ist doch fatal. Ja? Man schädigt ja quasi seinen eigenen Organismus. Was ist jetzt Lüge? Lüge ist natürlich auf jeden Fall, wenn man etwas sagt, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber es gibt auch andere Arten davon. Es gibt auch Teilwahrheiten, es gibt ganz bewusstes Weglassen von Informationen, es gibt Betrug, es gibt auch falsche Versprechen. Lüge kann viele Formen annehmen, ja. Es ist einfach etwas, wo wir nicht aufrichtig, ehrlich miteinander sprechen, wo wir uns nicht das sagen, was die Wahrheit ist. Und das ist der alte Mensch. Der alte Mensch versucht irgendwo mit Unwahrheiten zum Ziel zu kommen. Der versucht, ja, seinen eigenen Vorteil irgendwo überall rauszubekommen. Ja. Das ist der alte Mensch. So soll es nicht sein in der Gemeinde. Wir müssen es in Wahrheit miteinander sprechen. In Gerechtigkeit und in Wahrheit. Wir sollen uns nicht anlügen. Und das ist ganz wichtig. Denkt man, das ist ganz offen, das ist ja klar, dass ich das nicht machen soll und so weiter, aber ich ertappe mich manchmal schnell dabei, dass man denkt, oh, muss ich jetzt da alles sagen, was ich dazu denke? Muss ich da wirklich jetzt, oh, das könnte ja unangenehm werden und so weiter. Nein, wir sollen in Wahrheit miteinander reden, denn wir sind untereinander Glieder. Die nächsten zwei Verse, die gehören zusammen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Das ist der Vers oder die zwei Verse in dem Text, an denen ich das am meisten gekaut habe, weil scheinbar klingt es, das sind ein paar Themen drin, die ich nicht gleich gesehen habe, weil auf einmal steht da, zürnt ihr, so sündigt nicht. Das klingt ja so, als gibt es eine Art Zorn, die okay ist, die keine Sünde ist. So habe ich das als erstes gelesen. Dann steht aber da auch, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Geht man dann aber in Vers 31, dann steht da, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und so weiter sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und da habe ich ja gedacht, dass da irgendwas klemmt da. Wenn einmal in Vers 31 da steht, das soll komplett weggetan sein von mir, wie kann dann in Vers 26 stehen? Wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Und da gibt es dann ja immer mehrere Ansätze. Also die Bibel widerspricht sich nicht. Irgendwo klemmt es da. Ich habe dann noch einen Vers rausgesucht und auch in Kolosser 3, Vers 8 steht nochmal, dass Zorn nichts ist, dass wir nichts mit Zorn zu tun haben sollen. Also war das wenigstens an zwei Stellen so, dass Zorn keine Option ist. Zorn ist nichts Gutes. Wir sollen nicht zornig sein. Und dann war der nächste Schritt, dass ich geschaut habe, wie sieht es mit der Übersetzung aus? Was stehen da für Wörter im Text? Und da wurde ich dann schon schlauer draus. Denn in Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht, das ist schon ein anderes Wort als in Vers 26 am Ende, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und in Vers 31 steht nochmal ein drittes Wort drin. Das sind also drei verschiedene Wörter, die alle mit Zorn übersetzt werden. Und dann habe ich mir angeschaut, was diese unterschiedlichen Wörter, die im Deutschen jetzt mit Zorn übersetzt werden, was die heißen, wie man da Synonyme dafür findet. Und dann ist es so, das in Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Das ist so der Beginn davon. Da stand so, das hat sowas von provoziert werden oder von, wenn man verärgert, wenn das so langsam anfängt hochzukochen. Das heißt, was man nicht verhindern kann, ist, dass man in Situationen kommt, wo es irgendwo anfängt zu blubbern, wo man merkt, oh, manche sagen so hier, wo das am Hals so anfängt, stark zu pulsieren. Die Situationen, wo man merkt, jetzt kommt was in mir hoch, jetzt gerade merke ich werde ärgerlich, ich werde gereizt. Es ist aber was, das ist noch im Entstehen. Und das klingt dann schon viel sinnvoller, wenn man also merkt, Achtung, jetzt geht's los. Dann hat man noch die Chance zu sagen, ich sündige dabei aber nicht. Wenn wir also provoziert werden, dann ist es so, dass der alte Mensch das sehr gerne rauslässt. Ja, dann kommt es, dann geht es los und dann lasse ich das richtig zu. Dann merke, dass man denkt dann auch, ich habe alles Recht dazu, mir hat jemand jetzt was getan und jetzt muss es raus und jetzt haue ich drauf. Aber die Bibel sagt, der neue Mensch, wenn der merkt, dass das kommt, dann achtet er darauf, nicht dabei zu sündigen. Und die erste Erklärung ist ja schon, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, es passiert jetzt irgendwann am Tag, ich merke, es kommt hoch. Und dann Vers 26 am Ende, da wird es schon radikaler. Die Übersetzung davon, von die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, ist schon toben, wüten und überkochen. Das heißt, aus diesem Blubbern ist schon was geworden, was sich richtig seinen Weg bahnt. Das muss raus, jetzt wird es wütend, jetzt wird es richtig aggressiv. Und das soll auf gar keinen Fall sein. Wir sollen niemals so in die Nacht gehen, den Tag so beenden mit diesem Ding, was schon richtig groß geworden ist. Das macht nur der alte Mensch. Der alte Mensch lässt es zu und es wird größer und dann geht die Sonne darüber unter. In Vers 31, das Wort, das ist dann, das wird auch so übersetzt mit Wildheit, mit Zorn und mit so richtiger Heftigkeit. In Vers 31, wo steht, alle Bitterkeit, Wut und Zorn sei von euch weggetan. Das ist also, wenn man richtig wild und heftig und zornig ist. Ja? Das ist da gemeint. Es heißt also, es sind drei unterschiedliche Wörter und es gibt eine Chance. Und das, der neue Mensch, der schaut sich genau an, was passiert. Der kennt sich und der merkt auch, wenn es kommt. Und der passt darauf auf, dass er nicht sündigt dabei. Und dann steht er noch da und gebt nicht Raum dem Teufel. Auch das, was hat man sich darunter vorzustellen? Und ich glaube, der Schlüssel ist der, wenn man sich anschaut, was ist der Charakter des Teufels? Was will der Teufel? Wie kann man ihm dabei Raum geben? Der Teufel ist der Hauptverkläger von allem. Der Teufel ist einer, ja, der immer das Schlechte wieder vorbringt, der immer andere anklagt und verklagt, der die Wut auch wirklich steigern will, der gar keine Versöhnung will, der ja will, dass es Streit gibt und Unruhe. Der Teufel will Zerstörung des Gegenübers, der will fertig machen, ja, an den Boden bringen. Das ist der Raum, was man auch mit Zorn, mit diesem schlechten Zorn, was dazu führt, ja, dass es immer schlimmer wird und dass man den anderen nur noch am Boden sehen will, dass man ihn fertig sehen will. Das ist das, was schlechter Zorn macht, was manche Menschen wirklich haben, was ein Kennzeichen des alten Menschen ist. Und das sollen wir ja nicht. Der neue Mensch will ja keine Sünde als Folge haben, wenn der Ärger kommt. Der neue Mensch möchte ja Versöhnung, der möchte Gnade, der möchte, dass die Dinge aus der Welt geräumt werden. Es ist ein Wunsch zur Heilung, der im neuen Menschen steckt, was Gott möchte. Er will Friede und auch nicht aus diesem Ärger bittere Wurzeln werden lassen, die immer wieder da sind. Ja. Das heißt also, ich persönlich muss euch sagen, ich wäre ganz vorsichtig damit, dass es einen Zorn gibt, so wie wir Zorn übersetzen, der gerecht und gut ist und heilig. Das würde ich mir nicht anmaßen, ja. Wir wissen von der Stelle, wo Jesus wütend wurde und die Wechsler aus dem Tempel getrieben hat. Ich wäre da ganz vorsichtig. Wenn man sagt, Zorn Gottes, das kommt in der Bibel sehr oft vor, ich habe das nachgeschlagen. Wir lesen in der Bibel mehr als 200 Mal vom Zorn Gottes. Wir lesen in der Offenbarung sogar vom Zorn des Lammes. Und wir lesen nur ganz selten von Zorn von Menschen. Und das waren dann die Pharisäer, die zornig auf Jesus wurden. Oder das waren Menschen, die einfach sich ganz schlecht verhalten haben. Ein heiliger Zorn würde ja bedeuten, dass man frei ist von jeder Menschlichkeit, von jedem persönlichen Thema, dass er etwas zornig macht, was nur Gott angeht oder wo etwas ganz falsch und schief läuft. Und ich persönlich glaube, dass ich davon wahrscheinlich nicht frei werde von meinen menschlichen Themen. Ich bin der Überzeugung, dass ich nicht in der Lage bin, einen heiligen Zorn zu haben, einen gerechten Zorn. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man darauf achtet, wo Dinge schieflaufen, die Gott betreffen oder wo Dinge nicht richtig sind. Aber die sollten nie zu Zorn werden und wo wir uns auf jeden Fall einig sein müssen, ist, man sollte so niemals die Sonne untergehen lassen, wenn man über irgendetwas zornig ist. Sondern versucht doch, die Dinge schnell aus der Welt zu schaffen. Das haben wir uns auch mit meiner Frau vorgenommen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht irgendwo wütend oder aufgeregt oder zornig schlafen gehen, sondern die Dinge ausräumen, bevor das soweit ist. Und das hat uns bis jetzt schon sehr geholfen, weil dann nichts Bitteres und Tiefes daraus werden kann. Gab zwar dann manchmal eine lange Nacht, aber ich glaube trotzdem, das war es wert. Wozu ich euch ermuntern möchte, ist, wenn du weißt, dass irgendwo bittere Wurzeln sind, wenn du weißt, du bist irgendwo ärgerlich oder du bist zornig, dann sprich das aus. Geh dem nach. lass es nicht in dir überkochen. Wenn du heute jemanden weißt, irgendwo auch hier in der Gemeinde, wo du irgendein Zorn, wo irgendein Ärger da ist, sprich es aus, schaff es aus der Welt. Das ist der neue Mensch, das ist das, was Jesus von uns möchte, dass wir nicht zornig aufeinander sind. Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Also, stehlen ist erstmal ganz offensichtlich. Natürlich sollen wir nicht irgendwo hingehen und Dinge mitgehen lassen oder jemandem was wegnehmen oder ja, gib mir dein Pausenbrot oder dein Geld. Das ist ganz klar. Aber es gibt auch ganz viele kleinere Sachen von Stehlen. Ja, man kann ja nicht nur jemandem anderen was wegnehmen, man kann auch seine Steuererklärung alternativ ausfüllen oder einfach schauen, dass man, wo man vielleicht besser wegkommen kann, sieht ja keiner. Man kann der Allgemeinheit was stehlen, ja, man kann einfach faul sein, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man sich zu seinem Vorteil irgendwo durchbringen kann, ja. Wo man einfach Dinge so macht, ich glaube auch viele haben durch das Problem, also das Problem ist für viele viel geringer, wenn es ja eine nicht zu fassende Allgemeinheit betrifft zum Beispiel und nicht nur einen persönlichen, einen, den ich da sehen kann. Also es fällt vielen leichter irgendwie zum Beispiel die Steuer falsch auszufüllen, aber das ist auch ein Stehlen an der Allgemeinheit. Ja, woher kommen die Steuern? Wer zahlt es ein? Wer bringt es? Ja? Was wird mit den Steuern auch gemacht? Ja, hier steht ja auch, jeder soll sich selbst bemühen, mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten. Ist das eine, also die Bibel sagt schon, wer dazu in der Lage ist, der soll sich selbst versorgen, der soll mit seinen Händen arbeiten, der soll fleißig sein, der soll sich versorgen. Und es ist nicht alles, nur sich selbst zu versorgen, sondern auch noch dem Bedürftigen etwas geben. Das heißt, es geht darüber hinaus. Der neue Mensch ist fleißig, der arbeitet mit seinen Händen, der tut etwas und er hat nicht nur das Ziel, selbst irgendwie durchzukommen, sondern der gibt auch sogar noch davon etwas ab. Es geht also darüber hinaus. Unsere Kräfte sind dazu da, die gut einzusetzen und auch damit etwas zu tun. Der neue Mensch ist also fleißig, der ist ehrlich und der ist auch rechtschaffen, der tut was. Ja. Und es ist ja auch etwas, natürlich, bei uns sieht man jetzt weniger Bettler irgendwo rumsitzen, aber in unserem Staat funktioniert es ja zum Beispiel so, dass die armen Menschen eine Sozialhilfe bekommen, die aus den Steuern finanziert wird, die andere bezahlen und da arbeiten. Also auch da, wer arbeiten kann, soll arbeiten und etwas darin einbringen. Das ist also so, dass ein Fleiß auf jeden Fall etwas ist, was den neuen Menschen auszeichnet. Ich möchte noch den nächsten Vers lesen, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Auch da ein deutlicher Unterschied, was der alte Mensch macht, nämlich das Gegenteil davon. Schlecht reden, das Reden, was schlecht ist, was andere runtermacht, was sie nicht erbaut und das, was keine Gnade bringt. Und das ist ganz anders als das, was der neue Mensch machen soll. Und da muss ich mich auch immer wieder hinterfragen, was lasse ich denn so raus? Was spreche ich auch in der Gemeinde? Ist das wirklich erbauen? Ist das hilfreich für den anderen? Ist es etwas, was Gnade vermittelt, wo man merkt, da ist etwas Gutes dahinter? Oder ist es nicht doch manchmal gnadenlos und zerstörend und negativ? Das klingt nicht so hart, aber das ist ganz hart. Manchmal können kleine Worte extrem zerstören. Ne? Und dann kommt dieser Zorn vielleicht in anderen hoch, auch wenn ich das selber vielleicht gar nicht merke. Und wir müssen uns hinterfragen und ich muss mich hinterfragen, ob das, was wir sprechen, wirklich erbauend ist und hilfreich, ob das gut ist für die anderen. Denn das ist das, was der neue Mensch weitergibt. Ja, und zum Erbauend ist auch manchmal was vielleicht nicht ganz angenehm ist. Aber das Ziel dahinter muss es sein, Gutes zu erreichen. Und das ist dann auch eine Frage der Art und Weise. Ja. Der nächste Vers heißt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das ist ja schon im ersten Kapitel angesprochen. Ich möchte das nochmal lesen. Kapitel 1, Vers 13 steht schon eine Wahrheit über den Heiligen Geist. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist also eine Versiegelung. Sobald man glaubt, hat man diesen Heiligen Geist, der ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit und der ist dann da drinnen. Und das ist natürlich ein ganz deutlicher Unterschied zwischen altem und neuem Mensch. Der alte Mensch, der hat keinen Heiligen Geist, der ist damit nicht versiegelt. Und der Neue hat den. Und dieses Betrüben passiert durch alles, durch alle diese Dinge, die eigentlich den alten Menschen kennzeichnen. Ja? Der Heilige Geist, der kann betrübt werden. Der kann, ja, getrübt, natürlich, das ist nicht so klar, das kann nicht so wirken, wenn wir in diese alten Verhaltensmuster hineinfallen. Ich möchte noch zu den letzten zwei Versen kommen. Alle Bitterkeit und Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Hier ist nochmal ganz klar, ein Vers charakterisiert den alten Mensch und ein Vers den neuen. Und was mir daran wichtig ist, oder mir wichtig geworden ist, dass da steht, das sei weggetan. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und Bosheit. Weil ich bei mir selbst festgestellt habe, dass man ganz schnell so ein bisschen was davon toleriert. Dass man sagt, naja, es ist menschlich, jeder hat mal Wut, jeder schreit mal ein bisschen rum, ich wurde halt provoziert. Ja. Oder dass man sagt, ja, es Bitterkeit, also es ist was, hier steht weggetan, das soll nicht da sein, gar nichts, null. Da gibt es keine, das ist eine Null-Toleranz-Politik. Ja. Wir können nicht sagen, ja, jeder wird mal wütend. Oder das Kleinreden auch in unserem Kopf. Geschrei, ja, das ist zwar, wenn die Kinder zu Hause durchdrehen, dann passiert es auch schnell. Aber das soll nicht sein, wir sollen nicht schreien. Ja. Zorn und Wut. Das sind Dinge, die man ganz schnell mal so ein bisschen akzeptiert, will ich vielleicht nicht sagen, aber die man toleriert und sagt, ja, das wäre ja unnormal, wenn ich das nicht hätte. Aber so soll es nicht sein. Und es geht. Man kann sich verändern lassen. Ja? Bin vielleicht auch schon ruhiger geworden und trotzdem scheitere ich immer mal wieder. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, akzeptiert es nicht, findet es nicht normal, gewöhnt euch nicht dran. Das soll weggetan sein, steht hier. Nichts davon. Weg. Und da wird man immer mal wieder scheitern, aber daran sollten wir uns nicht gewöhnen. Sondern wir sollten zueinander freundlich sein, barmherzig und einander vergeben. Und da steht auch, warum? Weil auch Gott uns vergeben hat in Christus. Ja? Wir sollten da wirklich daran arbeiten und merken und lernen, dass diese schlechten Verhaltensweisen, dieser Rückfall in alte Gewohnheiten, dass das zerstörerisch ist und dass das ja, etwas ist, was zu Zorn und dieser Unruhe führt, in der Gemeinde, in Familien und überall, wo wir sind. Man muss an uns merken, dass wir ein neuer Mensch sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns so verhalten, wie es die Bibel sagt, dass wir ruhig sind, dass wir ehrlich sind, dass wir fleißig sind, und dass wir in unserem Umfeld Gnade und Segen verbreiten. Dass wir zum Guten beitragen, dass wir Friedensstifter sind in unserer Umgebung. Und dazu müssen wir diese alten Verhaltensweisen wirklich ablegen. Und ablegen ist was ganz Aktives. Da steht nicht, wartet drauf, dass es nicht mehr kommt. Steht, legt die ab. Arbeitet daran. Wenn es hochkommt in dir, wenn der Zorn kommt, leg es ab. Sündige nicht. Am Ende kann ich euch also auch nur sagen, was ich mir sagen muss, von Gott berufen zu sein, muss Folgen haben. In deinem Leben und in meinem Leben. Der neue Mensch unterscheidet sich vom alten und wir müssen es schaffen, diese alten Gewohnheiten abzulegen und uns nicht daran zu gewöhnen. Und ich hoffe und bete, dass wir uns da alle gemeinsam verändern lassen. Amen.